Dank. Ich freue mich auch, dass ich bei euch sein darf. Wie immer an dieser Stelle natürlich als allererstes die Grüße aus der Gemeinde Arnsberg. Ja, meine Kindergeschichte habt ihr schon gehört und dann wollen wir auch sofort in die Predigt einsteigen. Ich lade euch ein, dass wir gemeinsam das Johannesevangelium aufschlagen. Johannesevangelium, Kapitel 14. Und ich lese dort die Verse 1 bis 6. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Spricht zu ihm Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Soweit der Text. Wenn man sich den Kontext anschaut, dann erfährt man, dass es Jesus in dieser Situation ein ganz besonderes Anliegen war, seinen Jüngern die augenblickliche Situation zu erklären und die nahe Zukunft. Er würde nicht mehr lange bei ihnen sein und er wollte sie nicht als Waisen zurücklassen, die verzweifeln und mit dem Verlust nicht fertig werden können. Er versuchte ihnen zu erklären, dass sie sich voneinander trennen mussten, dass der vor ihm liegende Weg ein Weg war, den er ganz alleine gehen musste. Auf diesem Weg konnten sie ihn nicht begleiten. Das war nicht leicht. Er versuchte es ihnen schonend beizubringen. Er sagte, ihr werdet mich suchen, aber ihr könnt diesen Weg nicht mit mir gehen, sage ich mal mit meinen eigenen Worten. Der Weg, der vor ihm lag, war der Weg ans Kreuz, der Weg, der zum Tod führte. Ein Tod, wie er einem Verbrecher bestimmt war. Und dennoch war Jesus schuldlos. Trotzdem ging er diesen Weg. Er ging diesen Weg, der wohl der allerschwerste war, den man sich vorstellen kann. Er ging ihn für uns. Der Weg in den Tod. Und doch war dieser Weg kein Weg in eine Sackgasse. Kein Weg ohne Hoffnung. Dem Ende preisgegeben. Jesus sagte das nicht an dieser Stelle. Er sagte vielmehr, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten, Wohnungen für euch vorzubereiten. Ich gehe zum Vater, ich mache alles fertig für euch und dann komme ich zurück und dann hole ich euch ab. Denn ich möchte, dass ihr bei mir seid. Diese Trennung, die muss jetzt sein. Aber sie ist nicht für immer, sie ist nur vorübergehend. Aber irgendwie kommt bei den Jüngern von all dem nicht wirklich was an. Sie verstehen nur Bahnhof. Wohin ich gehe, den Weg kennt ihr, sagt Jesus. Und die Jünger denken, nein, keine Ahnung, wohin denn? Wohin gehst du denn? Was ist denn das für ein Weg? Woher sollen wir den denn wissen? So meldet sich Thomas ja zu Wort. Irgendwie scheinen die Jünger Jesu mit dessen Aussage völlig überfordert zu sein. Und die Antwort Jesus auf dessen Frage, was ist denn das für ein Weg? Die Antwort klingt zunächst einmal seltsam. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Diese drei führen letztendlich zum Vater. Oder warum sonst diese dreifache Aufzählung Jesu? Ich denke, genau diese drei sind die grundlegenden Fragen, die sich jeder Mensch in seinem Leben irgendwann stellt und für die er Antworten sucht. Welchen Weg soll ich gehen? Führt mich dieser Weg an mein Ziel? Ist es der kürzeste Weg oder führt er mich über einen Umweg? Ist das der richtige Weg oder lande ich in einer Sackgasse ohne Wendemöglichkeit? Jesus spricht an einer anderen Stelle von den zwei Wegen, auf denen wir uns befinden können. Der eine, der zum Leben führt, der richtige, und der andere, der falsche, der in eine Sackgasse führt. Wir befinden uns immer, alle auf irgendeinem Weg. Es gibt keinen Stillstand in unserem Leben. Die Zeit bleibt nicht stehen, die Zeit läuft und wir laufen mit. Nicht umsonst sagt der Volksmund, der Lebensweg. Aber es gibt so unendlich viele Wege, ständige Abbiegemöglichkeiten. Es gibt Wege, die nennt man Rundwege. Man kommt schließlich da wieder an, wo man losgegangen ist. Aber doch brauchen wir Menschen ein Ziel für unser Leben. Ich muss mich entscheiden. Aber um mich entscheiden zu können, muss ich mich erst mal fragen, wo will ich überhaupt hin? Was ist mein Ziel? Wohin soll mich mein Weg denn letztendlich führen? Wo will ich letztendlich ankommen? Um beim Text zu bleiben, die Jünger wollten dahin gehen, wohin Jesus ging. Ihr Ziel war es, bei Jesus zu bleiben. Und wohin führte Jesus seinen Weg? Er führte zum Vater, so sagte es Jesus. Er sagte nicht, ich zeige euch den Weg. Er sagte auch nicht, ich kenne den Weg. Nein, er sagte, ich bin der Weg. Das ist eine völlig neue, eine neue und einmalige Aussage. Ich bin der Weg. Leute, die von sich behaupteten, den richtigen Weg zu kennen, oder anderen den richtigen Weg zeigen zu können, die gab es schon immer. Die traten immer wieder mal auf. Sie zogen andere in ihren Bann. Sie nannten sich Religionsstifter. Aber Jesus brachte keine neue Religion. Jesus sagte, ich bin der Weg, der Einzige, der tatsächlich zum Ziel führt. Zu Gott, unserem Vater. Jesus ist kein Wegweiser. Du kannst ihn nicht kurz kennenlernen, nach dem Weg fragen und dann wieder andere Wege gehen. Wenn du zum Ziel kommen willst, dann musst du auf ihm bleiben, denn er ist der einzige Weg. Er ist der einzige Weg zur Rettung und ewigem Leben. Es gibt da eine beeindruckende Geschichte, die ich gelesen habe und die mich sehr bewegt hat, die das ein wenig verdeutlicht. In einem Stadtteil von New York brach ein Brand im 20. Stockwerk aus. Die Flammen breiteten sich in Windeseile aus und es gab keinen Fluchtweg mehr. Die Fahrstühle durften nicht benutzt werden und in den Treppenhäusern standen schon die Flammen. Aber im 20. Stock arbeiteten noch drei Männer an einer Reparatur. Naja, nun sind in New York die Feuerwehren recht schnell und so kam dann auch die vermeintliche Rettung in wenigen Minuten. Die Leiter wurde ausgefahren und die Rettung schien zum Greifen nah. Und dann war diese Leiter 2 Meter zu kurz. 2 Meter. Eine unüberbrückbare Kluft zwischen der Rettung und den Flammen. Es gab keine Möglichkeit, die Leiter zu verlängern. Zu kurz ist nun mal zu kurz. Und dann kam ein Feuerwehrmann auf die Idee, ich klettere mal da hoch und schaue mir das Ganze aus der Nähe an. Er wollte sich noch nicht geschlagen geben. Er dachte noch über eine doch mögliche Rettung nach. Er kletterte also darauf bis auf die oberste Stufe, blieb dann stehen, sah sich die Situation an und sagte schließlich, Leute, es gibt eine Möglichkeit, dass ihr hier rauskommt, dass ihr am Leben bleiben könnt. Diese eine Möglichkeit. Und die Feuerwehrmänner waren natürlich, und die Reparaturarbeiter waren natürlich der Verzweiflung nah und fragten: Sag uns diese Möglichkeit, wir wollen hier raus. Na, entweder du hilfst uns oder wir kommen um in den Flammen. Und der Feuerwehrmann sagte zu ihnen: Ich bin der Weg, über den ihr klettern müsst. Und er streckte seine Arme aus und schwang sich auf die andere Seite an den Fenstersims, klammerte sich dort fest und wurde so die lebendige Verlängerung für die zu kurze Leiter. Zuerst zögerten die drei Männer, sie trauten sich nicht. Hält diese Brücke? Können wir das schaffen? Oder geht er vielleicht drauf für uns? Aber es war die einzige Möglichkeit, und wenn man verzweifelt ist und am Leben bleiben will, ja, dann denkt man meistens zuerst an sich selbst. Und so kletterten sie über diesen Feuerwehrmann drüber und wurden alle drei gerettet. Und als der dritte drüben war auf der sicheren Seite, da verließen den Feuerwehrmann seine Kräfte und er stürzte vom 20. Stock in die Tiefe und war natürlich sofort tot. Dieser Feuerwehrmann, Jason Carlson hieß er, das ist eine wahre Geschichte, der gab sein Leben für drei Menschen, die er gar nicht kannte. Auch solche Geschichten finden wir immer wieder mal, wo Menschen bereit sind, ihr Leben aufs Spiel zu setzen, ja sogar ihr Leben hinzugeben für andere Menschen. Jesus ist der Weg für uns, für jeden von uns. Jesus ist die Rettung für jeden von uns. Jesus war damals der Weg für die Jünger und er ist heute der Weg für uns. Und er wird für die nachfolgenden Generationen immer noch der Weg sein. Jesus ist immer gegenwärtig, gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Und wenn Jesus dein Weg ist, dann seid ihr ja gemeinsam unterwegs. Und wenn Jesus mein Weg ist, dann bin auch ich gemeinsam mit ihm unterwegs. Ist uns das immer so bewusst, dass wir gemeinsam mit Jesus unterwegs sind? Das heißt doch schließlich, auch wenn gerade mal nicht alles so gut läuft, ja, wenn buchstäblich sogar alles schief läuft, wenn ich mir sicher bin, mit Jesus auf dem Weg, dann bin ich doch auf dem richtigen Weg, auch wenn mir meine Lebensumstände gerade genau das Gegenteil vorgaukeln wollen. Jesus ist die Brücke. Jesus ist der Weg. Der Weg ins Leben, der Weg in die Sicherheit, der Weg in die lebendige und persönliche Beziehung zu Gott. Mit Jesus bin ich auf dem Weg zum Vater und da will ich doch schließlich hin. Das ist mein Ziel. Ich bin die Wahrheit. Was ist Wahrheit? Auch diese Frage hat die Menschen zu allen Zeiten immer wieder bewegt und sie tut es auch heute noch. Wir alle haben eine Sehnsucht nach Wahrheit. Aber wird diese Sehnsucht auch erfüllt? Gibt es die Wahrheit überhaupt? Kann man jemandem noch trauen, der mir verspricht, die Wahrheit zu sagen? Wie viel ist sie heute noch wert, die Wahrheit? Oder wie oft wird sie missbraucht? Die vermeintliche Wahrheit. Ich habe nur die Wahrheit gesagt, hört man oft. Und die Wahrheit, diese vermeintliche Wahrheit, war vielleicht verletzend für den anderen. Tja, dann hätte man vielleicht besser geschwiegen. Und doch suchen wir alle nach Wahrheit. Wir, also unsere Freikirche, erhebt nicht den Anspruch der absoluten Wahrheit. Wir formulieren da vorsichtig die gegenwärtige Wahrheit. Und ich habe mich gefragt, die gegenwärtige, heißt das also, Wahrheit ist veränderlich? Die Wahrheit von gestern ist eine andere als die von heute und morgen nochmal wieder eine andere Wahrheit? Bezieht sich die Wahrheit auf einen augenblicklichen Zustand, auf einen Wissens- oder Erkenntnisstand? Unser Wissen ist Stückwerk und unsere Erkenntnis ist Stückwerk, bekennt Paulus. Aber hat das was mit der Wahrheit zu tun, so wie es Jesus in seinem Wort sagt? Wahrheit als Gegenteil von Lüge? Ist das wirklich wahr? Oder das ist ja viel zu schön, um wahr zu sein. Das sind doch Sätze, die wir schon oft gehört haben, die wir vielleicht sogar selbst mal gebrauchen. Was versteht man denn nun tatsächlich unter diesem Begriff Wahrheit? Im Lexikon heißt es da, Wahrheit ist Reinheit, Echtheit, Wahrheit ist authentisch und Wahrheit hält jeder Überprüfung stand. Wahrheit ist nichts, das ich mir aneignen könnte. Ich kann mir zwar vornehmen, immer die Wahrheit zu sagen, niemals zu lügen, und dennoch kann ich die Wahrheit nicht besitzen. Die meisten Kirchen behaupten von sich, die Wahrheit zu haben. Aber das ist faktisch unmöglich. Niemand kann die Wahrheit haben. Denn Jesus sagt von sich, ich bin die Wahrheit. Er spricht nicht davon, dass er die Wahrheit lehrt, denn dann wäre er ein Lehrer unter vielen Lehrern. Die gab es auch immer wieder und die wird es auch immer wieder geben. Nein, Jesus erhebt den Anspruch, ich bin die Wahrheit. Wenn in den erwähnten Kirchen Christus das Haupt ist, dann ist dieser Anspruch einfach nur falsch formuliert. Die Wahrheit kann man nicht haben, denn sie ist eine Person. Aber der Wahrheit kann man folgen, man kann sich von ihr führen lassen. Doch bleiben wir zunächst bei den Begriffserklärungen. Die Wahrheit, Echtheit. Jesus ist die Reinheit und die Echtheit in der Vollkommenheit, in der Person. Jesus ist hundertprozentig authentisch. Und Jesus ist hundertprozentig vertrauenswürdig und zuverlässig. Jesus ist die absolute, die unveränderliche Wahrheit, die Wahrheit der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Und durch Jesus erfahren wir die Wahrheit über Gott den Vater. Diese Wahrheit ist nicht relativ, sie ist nicht heute anders als morgen, sie ist keinem augenblicklichen Zustand unterworfen. Wer weiß? Nein, die Wahrheit hat Absolutheitsanspruch. Durch die Person Jesus Christus wird die Realität Gottes für uns Menschen sichtbar, greifbar und erfahrbar. Das ist die Wahrheit. Gott ist kein Mythos, sagenumwoben, eine Legende, von der niemand genau weiß, ist das alles wirklich geschehen? Gibt es ihn wirklich, diesen Gott? Ist das, was im Alten Testament steht, die ganzen Wunder, alle Erfahrungen der Israeliten, sind das Sagen, sind das Märchen, sind das Wünsche unserer Glaubensväter? Nein, Jesus belegt all das durch seinen Anspruch, dass er die Wahrheit ist, auch als Wahrheit. So lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus, fragt Jesus in Vers 9. Und ich höre fast die Traurigkeit in seinen Worten. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Alles, was wir über Gott erfahren können, erfahren wir durch Jesus. Jesus bringt uns unseren Vater näher. In Kolosser 2, die Verse 2 und 3, da heißt es über Christus, in ihm liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Alle Schätze liegen in Christus verborgen. Je besser ich also Jesus kennenlerne, umso mehr erfahre ich über meinen Vater, meinen Schöpfer, meinen Gott. Es ist Gottes Sehnsucht, sich uns Menschen zu offenbaren. Und es ist ebenso unsere Sehnsucht, Gott zu suchen und ihn kennenzulernen. In Jesus erfüllt sich diese Sehnsucht, auf beiden Seiten. Und nun zur dritten Aufzählung. Ich bin das Leben, sagt Jesus. Was bedeutet es denn, zu leben? Jeder von uns, die wir heute Morgen hier sitzen, ist sich sicher, dass er lebt. Aber trotzdem, wenn uns jemand fragen würde, was ist denn das Leben? Erklär mir das. Was würden wir ihm sagen? Was ist das Leben? Lasst uns ein wenig darüber Gedanken machen. Man sagt, bis zum letzten Atemzug. Atmen ist also wichtig für das Leben. Aber macht es das Leben aus? Reicht es zu atmen, um zu leben? Mit dem Begriff Leben und allem, was dazugehört, haben sich auch immer wieder kluge Menschen auseinandergesetzt. Viele große Geister haben versucht, es in Worte zu fassen, was denn eigentlich das Leben ausmacht. Da gibt es zum Beispiel die Bedürfnispyramide von Maslow. Seine Theorie lautet, jeder Mensch hat Bedürfnisse, die gestillt werden wollen im Leben. Und das macht das Leben dann lebenswert. Da sind die Grundbedürfnisse wie Essen, Trinken, Schlafen. Auf der zweiten Stufe steht dann das Bedürfnis nach Schutz, nach Geborgenheit und Sicherheit. Dann kommt das Zugehörigkeitsgefühl, das Bedürfnis nach Freundschaft. Niemand ist eine Insel, keiner will für sich alleine bleiben. Und schließlich noch das Bedürfnis nach Anerkennung und Wertschätzung. All das gehört zur Definition Leben dazu. Die Stillung dieser Bedürfnisse machen einen großen Teil meines Lebens aus. Aber ist das alles? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles andere zufallen, sagt Jesus an anderer Stelle. Oder an noch einer anderen Stelle sagt Jesus, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all das braucht. Gott kennt doch eure Bedürfnisse und er sorgt für euch, für Essen und Trinken, für Kleidung und für Freunde. Und wenn unsere Pyramide der Bedürfnisse befriedigt ist, ist das dann das Leben, wie Jesus es sagt, wenn er sagt, ich bin das Leben? Die Maslow'sche Pyramide, die hat mich doch schon mein ganzes Leben lang begleitet. Das Bedürfnis nach Trinken, Schlafen, Zuwendung, das ist nicht schon im Baby drin. Etwas später kommt dann das Bedürfnis nach Schutz in Gefahr, nach Zuflucht, wenn was schief geht, wenn ich einen Fehler gemacht habe oder wenn ich mir eine Verletzung zugeeilt habe. Mit zunehmendem Alter werden die Bedürfnisse stärker. Die Elternliebe reicht nicht mehr aus. Man braucht Freunde, man braucht Anerkennung. Das Bedürfnis nach einem, der mich versteht, nach einem, dem ich alles erzählen kann, zu dem ich immer kommen kann. Und ich will einer sein, für den ich da sein kann, der mir alles erzählt und der immer zu mir kommen kann. Das Bedürfnis nach Anerkennung und Wertschätzung. Wertschätzung steht in der Maslow'schen Pyramide ziemlich weit oben. Aber ich weiß aus meiner Arbeit im Demenzbereich, dass Wertschätzung eins der Grundbedürfnisse ist, die noch sehr lange, lange erhalten bleiben. Jeder Mensch braucht diese Wertschätzung, das Gefühl, ernst genommen zu werden und dass auf seine Probleme eingegangen wird. Ist das dann das Leben? Wie gesagt, all das hatte ich doch schon, bevor ich Jesus kennenlernte in meinem Leben, bevor ich meine Beziehung, beziehungsweise er seine Beziehung zu mir aufbaute. Die Aussage Jesu meint viel mehr als nur das. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben, sagt er. Ein ausgefülltes Leben. Wer mich hat, der hat das Leben, sagt Jesus an anderer Stelle. Wer mich hat, der lebt für das, was wirklich wichtig ist. Der lebt für das Wesentliche. Da rückt alles andere in den Hintergrund. Paulus sagt, alles vermag ich durch den, der mich stark macht. Ich kann mit allem fertig werden, wenn Jesus in meinem Leben wirkt. Ich kann mit allem umgehen, Egal wie widrig die Umstände in meinem Leben auch werden. Egal, ob es mir gut geht. Manchmal sagt man ja auch schon mal, dem geht es zu gut. Egal, ob es mir gut geht oder ob es mir schlecht geht. Wenn Jesus mein Leben ist, dann bin ich immer im richtigen, wirklichen Leben. Früher wurden die Menschen von den Kirchen immer auf später verwiesen, auf das ewige Leben, auf das Leben nach dem Tod. Und hier und jetzt, naja, da musst du aushalten, da musst du zusehen, wie du durchkommst. Aber das müssen wir alles gar nicht ohne Jesus ertragen. Jesus sagt ja, ich bin das Leben. Das beinhaltet, dass er das auch hier und heute in meinem Leben ist. Hier und jetzt und nicht erst nach der Auferstehung. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist alles in allem. Alles, was wir brauchen und alles, was wir uns wünschen. Wenn ich Jesus habe, dann habe ich alles. Und genau das will ich doch. Alles haben. Amen.